Kapitel 1, Semesterferien und Mehrsatz. Der SUV war eigentlich zu klein für 5 Leute, 3 Kisten Bier, Sophies gigantische Kühlbox und Jonas sündhaft teure Soundanlage. Lukas spürte bei jeder Kurve Maras Knie gegen seinen Sitz drücken. Sie studierten alle in Manhattan. Lukas und Jonas Architektur, Mara Jura, Sophie und ihre Cousine Emilia Kunstgeschichte. Wenn ich noch eine Sekunde länger neben dieser Kühlbox sitze, friert mein linkes Bein ein, beschwerte sich Mara halb lachend, während sie sich die Sonnenbrille in die Haare schob. Stell dich nicht so an, Mara, konterte Sophie vom Beifahrersitz aus, während sie konzentriert auf ihr Handy starrte. Darin ist der Wein für heute Abend und der Käse. Wenn der warm wird, stirbt unsere Atmosphäre, bevor Jonas überhaupt die erste Playlist starten kann. Lukas grinste. Er genoss das Geplänkel. Es war die gewohnte Geräuschkulisse ihrer Lerngruppenabende in der Mensa, nur dass der Geruch von abgestandenem Kaffee gegen die salzige Brise der Hamptons ausgetauscht worden war. Er warf einen Blick in den Rückspiegel. Emilia saß in der Mitte, eingequetscht zwischen Mara und dem restlichen Gepäck. Sie war die Einzige, die nicht am Gespräch teilnahm. Sie hielt ein Skizzenbuch auf dem Schoß, die Finger spielten nervös mit dem Gummiband des Einbands. »Alles okay bei dir, M?« fragte Luca leise, gerade so, dass es unter dem Lachen der anderen fast unterging. Sie hob den Kopf. Ihre Augen trafen seine im Spiegel. Ein kurzes, elektrisierendes Zögern. Ja, nur froh, die Stadt hinter mir zu lassen. Das Seminar bei Professor Miller bringt mich noch um. Miller ist ein Fossil, warf Jonas von der Rückbank ein, während er an seinem Smartphone die Bässe der Musikbox kalibrierte. Architekturgeschichte bei dem ist wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung. Als Lukas den Wagen schließlich von der Holzhütte zum Stehen brachte, entlud sich die Energie der Gruppe sofort. Mara sprang barfuß in den Sand, Jonas riss die Heckklappe auf und Sophie begann sofort, Anweisungen für das Ausladen zu geben. Die Zimmerlotterie. Drinnen roch es nach altem Holz und Strandhafer. Das Haus war hell, die Wände weiß gestrichen, überall hingen gerahmte Seekarten. Okay, Leute, Prioritäten, rief Jonas und klatschte in die Hände. Es gab 3 Schlafzimmer, eines mit Doppelbett, eines mit 2 Einzelbetten und nun ja, das Sofa im Wohnzimmer ist verdammt bequem. Ich schlafe sicher nicht auf dem Sofa, sagte Mara sofort und schnappte sich ihre Tasche. Sophie und ich nehmen das Zimmer mit den Einzelbetten. Frauen-WG-Style. Sophie nickte. Abgemacht. Dann blieb das Doppelbett für sie stocken und sah zwischen Lukas, Emilia und Jonas hin und her. Ein unangenehmes Schweigen entstand. Lukas spürte, wie er leicht rot wurde. Er und Jonas waren seit dem ersten Semester beste Freunde. Aber das Doppelbett zu teilen, war selbst für ihre Bromance eine Herausforderung. »Ich nehme das Sofa«, sagte Emilia plötzlich. Ihre Stimme war fest, aber sie vermied es, Lukas anzusehen. »Ich bin sowieso eine Nachteule. Ich kann hier noch zeichnen, wenn ihr alle schon schlaft.« »Nichts da«, widersprach Lukas schneller, als er eigentlich wollte. »Ich nehme das Sofa. Ich bin der Fahrer. Ich bestimme.« Er versuchte es wie einen Witz klingen zu lassen, aber sein Blick blieb einen Moment zu lange an Emilia hängen. »Dann schlafen Jonas und ich im Doppelbett?« fragte Emilia mit hochgezogener Augenbraue. Jonas lachte auf. »Sorry, Em, du bist hübsch, aber ich brauche Platz zum Ausstrecken. Lukas und ich nehmen das Doppelbett. Du kriegst das Einzelzimmer für dich alleine. Gentleman-Regel.« Lukas schluckte. Das bedeutete, er würde die Wand direkt neben Emilias Zimmer teilen. Er sah, wie sie kurz die Unterlippe zwischen die Zähne nahm, eine Angewohnheit, die er in den letzten Wochen im Café an der Uni schon oft an ihr beobachtet hatte. Der Abend beginnt. Während Jonas den Kamin anfeuerte, für die Ästhetik-Leute, scheiß auf die 18 Grad draußen, und Sophie in der Küche mit dem Käse und den Crackern hantierte, stand Lukas auf der Veranda. Der Wind zerrte an seinem dünnen Pullover. Er hörte die Balkontür hinter sich aufgehen. Es war Emilia. Sie hatte die Ärmel ihres Oversize-Pullovers hochgekrempelt. »Du hast dich also geopfert, um mit Jonas in einem Bett zu schlafen?«, fragte sie und lehnte sich neben ihn ans Geländer. Ihr Haar war vom Wind völlig zerzaust, eine wilde Pracht, die sie sich vergeblich hinter die Ohren zu streichen versuchte. »Es gibt Schlimmeres«, antwortete Lukas und sah hinaus auf dunkler werdende Meer. »Er schnarcht nur zu viel, wenn er richtig viel Bier getrunken hat. Ich muss ihn also heute Abend bremsen.« Sie lachte dieses warme, echte Lachen. Viel Erfolg dabei. Sie standen einen Moment schweigend nebeneinander. Lukas konnte den Duft ihres Parfums wahrnehmen. Etwas Leichtes, Blumiges, das so gar nicht zu der salzigen, rauen Luft hier draußen passen wollte. »Lukas?«, fragte sie leise. »Ja?« »Ich bin froh, dass du mitgekommen bist. Ich hätte mich sonst wahrscheinlich das ganze Wochenende in mein Skizzenbuch verkrochen.« Als sich ihre Blicke trafen, blieb die Welt für einen Atemzug stehen. Lukas wollte etwas sagen, etwas Kluges oder Lustiges, aber sein Gehirn schien in den Stand-by-Modus geschaltet zu haben. »Hey, Turteltaum«, dröhnte Jonas Stimme von drin. »Der Wein ist offen und Mara behauptet, sie kann uns alle in Mario Kart schlagen. Kommt rein!« Emilia wandte sich ab, nicht ohne Lukas noch einmal kurz am Arm zu berühren. »Gehen wir?«, fragte sie. Lukas nickte. Er folgte ihr nach drin, doch seine Gedanken waren immer noch draußen auf der Veranda, bei dem, was fast passiert wäre. Kapitel 2: Bibliotheksgeheimnisse. Manchmal fragte Lukas sich, ob die anderen wirklich so blind waren oder ob er und Emilia einfach verdammt gute Schauspieler waren. Alles hatte vor 3 Monaten begonnen. In der Columbia-Bibliothek im hintersten Eck der Architekturabteilung, wo die Luft nach dickem alten Papier und Überstunden roch. Lukas saß über seinen Entwürfen für das Haus der Zukunft, als er sie sah. Sie suchte ein Buch über italienische Renaissance-Gärten. »Zweiter Gang, drittes Regal von oben«, hatte er gemurmelt, ohne aufzusehen. »Woher weißt du, was ich suche?«, hatte sie gefragt. »Du siehst aus wie jemand, der sich gerade in Florenz verliert«, entgegnete er. Seit diesem Tag gab es diese Blicke in der Mensa, das kurze Zunicken, wenn sie sich auf dem Campus kreuzten. Und einmal, nur ein einziges Mal, hatte sie bis 3 Uhr morgens in einer Bar in der Lower East Side gesessen, weit weg von Mara, Jonas und Sophie. Sie hatten über alles geredet, außer über das Studium. »Wir dürfen es nicht kompliziert machen«, hatte Emilia damals beim Abschied gesagt, ihre Hand kurz auf seinem Unterarm. »Sophie würde durchdrehen, wenn sie wüsste, dass ihr bester Freund und ihre Cousine...« »Du weißt schon«, hatte Lukas geantwortet, aber er hatte gelogen. Er wusste gar nichts. Er wusste nur, dass er seitdem jede Nacht an diesen Moment dachte. Kapitel 3: Das Spiel mit dem Feuer. Zurück in der Hütte war die Stimmung aufgeheizt. Jonas hatte es geschafft, die Soundanlage so einzustellen, dass der Bass in den Dielen vibrierte. Sophie hatte eine gigantische Platte mit Käse, Trauben und Crackern angerichtet, die aussah wie aus einem Food-Magazin. »Trinkspiel«, verkündete Mara und knallte einen Stapel roter Becher auf den Holztisch. »Wer beim Mario Kart letzter wird, muss die Wahrheit sagen. Keine Ausreden.« Lukas saß auf dem Boden, den Rücken gegen das Sofa gelehnt. Emilia saß direkt hinter ihm auf dem Polster. Er spürte ihre Nähe wie eine Wärmequelle. »Lukas ist dran«, rief Jonas und drückte ihm den Controller in der Hand. Lukas konzentrierte sich. Er war gut, normalerweise der Beste. Aber als er gerade in die letzte Kurve von Rainbow Road einbog, spürte er, wie Emilia ihre Füße links und rechts von seinen Hüften auf den Boden stellte. Es war eine beiläufige Bewegung, aber für ihn fühlte es sich an, als wäre der ganze Raum in Flammen stehen. Er verlor. Haus hoch. Wahrheit, grölte Jonas und schenkte Lukas ein Glas schweren Rotwein nach. Okay, Architektenbuddy. Wer im Raum ist am ehesten dein Typ? Und sag jetzt nicht Mara, das wäre Inzest für uns alle. Die Gruppe lachte. Lukas spürte, wie Emilia hinter ihm kurz die Luft anhielt. Er nahm einen großen Schluck Wein, der trocken und bärig seine Kehle hinunterlief. Ehrlich? Lukas sah in die Runde, mied aber Emilias Blick. Jemand, der nicht so viel redet wie ihr Nervensägen. Oh, ein Seitenhieb auf Emilia, stichelte Sophie und stieß ihre Cousine an. Die ist heute ja extrem einsilbig. Emilia lachte gezwungen. Ich beobachte nur euer Elend beim Verlieren, Soff. Stunden vergingen. Die Flaschen leerten sich. Die Gespräche wurden philosophischer und lauter. Sophie erzählte gerade die Geschichte von ihrem Chef, der versehentlich eine private Mail an den gesamten Verteiler geschickt hatte. Mara bog sich vor Lachen. Lukas spürte plötzlich einen sanften Druck an seinem Knie. Emilia hatte ihr Bein ausgestreckt. Erst war es nur eine flüchtige Berührung, ein Versehen, dachte er. Doch sie zog es nicht weg. Ihre Knie wirkte fest gegen seines. Unter dem Tisch, verborgen von den Blicken der anderen, fand ihre Hand für einen kurzen Moment seinen Oberschenkel. Ein kurzes Drücken. Ein Versprechen. Ich hole kurz frische Luft, sagte Emilia irgendwann mit belegter Stimme. Sie stand auf, strich ihren Pullover glatt und ging zur Verandatür. Lukas wartete genau 10 Sekunden. Er sah Jonas an, der gerade versuchte, Mara zu erklären, warum Brutalismus die ehrlichste Form der Architektur sei. Niemand achtete auf ihn. Ich komme mit, sagte Lukas trocken. Ich brauche auch mal Sauerstoff, ohne Käsegeruch. Draußen schlugen ihm die Kälte entgegen, aber er spürte sie kaum. Emilia stand am Geländer, den Rücken zum Haus. Der Mond warf einen silbernen Pfad über den Atlantik. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob das eine gute Idee ist, murmelte sie, ohne sich umzudrehen. Der Ausflug? Fragte Lukas und trat neben sie. Sie schüttelte leicht den Kopf und sah ihn an. Ihre Augen wirkten im Mondlicht fast schwarz. Du! Kapitel 4: Das Gelände am Abgrund. Der Wind peitschte ihre Haare ins Gesicht. Doch Emilia rührte sich nicht. Sie sah ihn nur an. In diesem Blick lag alles: die 3 Monate des Schweigens, die verstohlenen Blicke in der Bibliothek, die Angst, die Freundesgruppe zu sprengen. »Du bist keine gute Idee«, wiederholte Lukas leise. Er trat einen Schritt näher. Der Abstand zwischen ihnen schrumpfte auf ein Minimum, bis er das leise Zittern ihrer Schultern sehen konnte. »Emilia, du bist die einzige Idee, die ich seit Wochen im Kopf habe.« »Das ist es ja«, flüsterte sie. Sie legte den Kopf in den Nacken, die Kehle schimmerte weiß im Mondlicht. Wenn wir das hier tun, gibt es keinen zurück. Sophie wird Fragen stellen. Mara wird uns analysieren, bis wir wahnsinnig werden. Wir sind die Gruppe, Lukas. Wir funktionieren so gut, weil es keine Komplikationen gibt. Vielleicht will ich aber keine Funktion mehr sein, entgegnete er. Seine Stimme war jetzt fest. Er hob vorsichtig die Hand, er zögerte kurz, dann strich er ihr eine widerspenstige Strähne aus der Stirn. Seine Fingerspitzen streiften ihre Schläfen. Sie war warm. Ein krasser Kontrast zur salzigen Gischt, die zu ihnen heraufzog. Vielleicht ist mir diese Gruppe in diesem Moment vollkommen egal. Emilia schloss die Augen. Sie lehnte sich fast unmerklich in seine Berührung. Lügner, hauchte sie, doch sie lächelte dabei. Als sie die Augen wieder öffnete, war das Zögern verschwunden. Sie trat den letzten entscheidenden Zentimeter näher. Er spürte ihren Atem auf seinen Lippen. Es roch nach schwerem Rotwein und nach der Kälte der Nacht. Der erste Kuss war wie ein vorsichtiges Herantasten an eine Grenze, die sie beide schon lange überschreiten wollten. Ein Test. Seine Lippen waren spröde vom Wind, ihre weich und nachgiebig. Doch als sie sich erneut küssten, brach der Damm. Lukas legte seine Hand in ihren Nacken und seine Finger vergruben sich in ihrem Haar, während seine andere Hand ihren Rücken hinunterglitt und sie fest an sich zog. Es war kein hastiges, gieriges Verlangen. Es war ein tiefes, intensives Eingeständnis. Alles, was sie in den letzten Monaten in der Uni unterdrückt hatten, floss in diesem Moment. Das Rauschen des Meeres wurde zu einem Hintergrundrauschen. Die Kälte war vergessen. Lukas, murmelte sie gegen seine Lippen. Ihre Hände klammern sich an sein Pullover, als bräuchte sie Halt. Ich weiß, antwortete er heiser. Ich weiß. Plötzlich zerriss ein grelles Licht die Dunkelheit der Veranda. Die schwere Schiebetür aus Glas wurde mit einem Ruck aufgestoßen. Leute, wo bleibt ihr? Der Käse ist alle und Jonas will Wahrheit oder Pflicht auf das nächste Level heben, dröhnte Maras Stimme nach draußen. Lukas und Emilia fuhren auseinander, als hätten sie einen elektrischen Schlag bekommen. Lukas drehte sich blitzschnell zum Meer um, die Hände fest ans Geländer gepresst, während Emilia sich hektisch die Haare glatt strich. Sein Herz hämmerte so laut gegen seine Rippen, dass er sicher war, Mara musste es hören. Wir haben über das Meer gesprochen, sagte Lukas mit einer Stimme, die viel zu anstrengend locker klingen sollte. Er wagte es nicht, sich umzudrehen. Mara stand im Türrahmen, ein Weinglas in der Hand, die Augen bleich zusammengekniffen. Sie war nicht dumm. Sie war Jurastudentin im sechsten Semester. Sie erkannte ein verdächtiges Alibi, wenn sie eins hörte. Über das Meer, wiederholte sie gedehnt. Ihr Blick wanderte von Lukas angespannten Rücken zu Emilias geröteten Wangen. Und dafür braucht ihr 10 Minuten in der Kälte. Ohne Jacken. Die Akustik hier draußen ist faszinierend, schaltete sich Emilia ein. Ihr Tonfall war bewundernswert neutral, fast schon professionell. Lukas hat mir die Wellenbrecherkonstruktion erklärt. Mara zog eine Augenbrauen hoch. Wellenbrecher. Natürlich. Hochspannend. Sie trat einen Schritt vor. Ihr Blick wurde weicher, fast schon amüsiert. Hört zu, ihr zwei. Entweder ihr kommt jetzt rein und spielt mit, oder ich schicke Jonas raus. Und glaubt mir, Jonas ist weniger diskret als ich, wenn er 3 Gläser Merlot-Intus hat. Lukas drehte sich langsam um. Er suchte Emilias Blick. Ein stummes Einverständnis blitzte zwischen ihnen auf. Wir kommen, sagte er. Gut, grinste Mara und zwinkerte Emilia fast unmerklich zu. Und Lukas? Deine Wellenbrechertheorie scheint ja verdammt heiß zu sein. Du bist knallrot. Sie verschwand wieder im Haus. Emilia atmete zitterig aus. Das war knapp. Zu knapp, stimmte Lukas zu. Er nahm ihre Hand für eine Sekunde, drückte sie fest. Aber das Gespräch über das Meer? Wir führen es später fort, wenn alle schlafen. Emilia lachte leise. Dieses warme, echte Lachen, das Lukas den Verstand raubte. Verlass dich drauf. Hand in Hand näherten sie sich der Tür, ließen aber kurz vorher los, bevor sie wieder in das helle Licht des Wohnzimmers traten. Das Wochenende hatte gerade erst begonnen und Lukas wusste, das hier war keine bloße Idee mehr. Es war der Anfang von etwas, das weit über die Grenzen der Hamptons hinausgehen
Kapitel
würde.
Kapitel 5: Zwischen Mascara und Geständnissen. Das Badezimmer der Hütte war klein, hell gefliest und roch nach Sophies teurem Gesichtsöl. Emilia stand vor dem Spiegel und starrte ihr Spiegelbild an. Ihre Lippen waren ein wenig geschwollen, oder bildete sie sich das nur ein? Sie tupfte sich mit kaltem Wasser das Gesicht ab, um die Röte in ihren Wangen zu vertreiben. Plötzlich öffnete sich die Tür. Mara schlüpfte herein und schloss sie mit einem deutlichen Klick hinter sich ab. »Das Waschbecken ist besetzt«, sagte Emilia, ohne sich umzudrehen. »Spar dir die Schau, Em«, erwiderte Mara. Sie lehnte sich gegen die Tür und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich bin keine Ersti-Studentin, die man mit einer Geschichte über Wellenbrecher abspeisen kann.« Emilia hielt inne. Sie griff nach dem Handtuch und vergrub ihr Gesicht darin. »Ich weiß nicht, wovon du redest.« »Ach, komm schon«, Mara lachte kurz auf. Aber ihr Ton war nicht spöttisch, sondern eher besorgt. »Lukas Blick, als ihr wieder hereingekommen seid? Er sah aus, als hätte er gerade im Lotto gewonnen und gleichzeitig Angst, dass ihm jemand den Schein klaut. Und du hast dieses Leuchten. Das hattest du nicht, als wir in Queens losgefahren sind.« Emilia ließ das Handtuch sinken. Sie sah Mara durch den Spiegel an. »Es ist kompliziert, Mara.« »Kompliziert ist mein Jurastudium«, schoss Mara zurück. Sie trat einen Schritt näher und senkte die Stimme. »Das hier ist gefährlich. Nicht für mich. Ich finde euch beide toll. Aber Sophie, du weißt, wie sie ist. Sie plant alles. Dieses Wochenende ist ihr heiliges Projekt für den Gruppenzusammenhalt. Wenn sie merkt, dass ihr zwei hinter ihrem Rücken...« »Naja, was auch immer ihr da draus gemacht habt, dann fühlt sie sich ausgeschlossen.«
»Wir haben uns nur geküsst«, flüsterte Emilia.
Es anzusprechen, machte es realer. Ein Schauer lief ihr über den Rücken. Mara hob die Augenbrauen. »Nur geküsst?« »Das ist Lukas. Er ist seit 3 Jahren der Anker unserer Gruppe. Er ist der Typ, der Jonas nach Hause trägt, wenn er zu viel getrunken hat. Und der mir bei meinen Hausarbeiten hilft, obwohl er von Paragraphen keine Ahnung hat. Er ist kein Nur-Kuss-Typ.« Emilia drehte sich um und setzte sich an den Rand der Badewanne.
»Ich weiß. Und genau das macht mir ja Angst. Wir schleichen schon seit Wochen umeinander herum. In der Uni, in der Bibliothek. Es war wie ein Spiel. Aber da draußen am Meer, da hat es sich nicht mehr wie ein Spiel angefühlt.«
Mara seufzte und ihr strenger Gesichtsausdruck lockerte sich. Sie setzte sich neben Emilia.
»Gefällt er dir?«
Emilia sah auf ihre Hände.
»Mehr als mir gut tut.
Er sieht mich wirklich, Mara, nicht nur als Sophies Cousine oder als die stille Kunststudentin, die in der Ecke skizziert. Er stellt die richtigen Fragen.« Ein Moment der Stille entstand. Nur das ferne Wummern des Basses aus dem Wohnzimmer war zu hören.
»Okay«, sagte Mara schließlich und legte einen Arm um Emilias Schultern. »Ich werde dicht halten. Vorerst. Aber ihr müsst vorsichtig sein. Jonas ist ein Idiot. Der merkt nichts, solange kein Bier im Spiel ist. Aber Sophie hat Antennen für sowas. Wenn ihr euch morgen beim Frühstück gegenseitig die Butter reicht, achtet darauf, dass eure Finger nicht zu lange aneinander kleben bleiben.« Emilia lächelte schwach.
»Danke, Mara.«
»Bedank dich nicht«, grinste Mara und stand auf. Sie entsperrte die Tür. »Wenn das schief geht, bin ich diejenige, die die Trümmer der Gruppe aufsammeln muss. Und ich hasse aufräumen.« Sie zwinkerte Emilia noch einmal zu und verschwand wieder im Flur. Emilia blieb noch einen Moment sitzen. Ihr Herzschlag hatte sich beruhigt, aber die Spannung war nicht weg. Sie wusste, dass Mara recht hatte.
Sie spielten mit dem Gleichgewicht von 5 Menschen. Als sie schließlich zurück ins Wohnzimmer trat, fing sie Lukas Blick auf. Er saß auf dem Sofa. Jonas hatte den Arm um seine Schulter gelegt und erklärte ihm gerade lautstark eine Szene aus einem alten Actionfilm. Lukas nickte mechanisch, aber seine Augen suchten Emilia. Sie schenkte ihm ein winziges, fast unsichtbares Nicken. Wir sind noch sicher, sollte es bedeuten. Ich will mehr, war das, was sie eigentlich fühlte. Kapitel 6: Das Auge des Künstlers. Die Nacht war kurz gewesen. Das Rauschen der Wellen, das Lukas normalerweise beruhigte, hatte sich in seinen Gedanken in ein rastloses Echo verwandelt. Er lag im Doppelbett und starrte an die Decke, während Jonas neben ihm tief und fest schlief und gelegentlich ein Geräusch von sich gab, das klang wie ein alter Schiffsmotor. Gegen 7:30 hielt Lukas es nicht mehr aus. Er schlich sich aus dem Zimmer, bemüht, die knarrenden Dielen zu meiden, und steuerte die Küche an. Dort saß Jonas bereits am Küchentisch. Er trug nur seine Boxershorts und ein verwaschenes Unishirt. Vor ihm stand eine riesige Tasse Kaffee und in seinen Händen hielt er etwas, das definitiv nicht sein Handy war. »Morgen, Architekt«, sagte Jonas, ohne aufzusehen. Seine Stimme war belegt vom Schlaf und dem Wein des Vorabends. »Morgen«, erwiderte Lukas vorsichtig. Er spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. »Du bist so früh wach. Normalerweise schläfst du doch bis mittags, wenn wir am Meer sind.« »Das Licht war zu hell«, murmelte Jonas. Er legte das Objekt, das er in den Händen hielt, flach auf den Tisch. Es war Emilias Skizzenbuch. Das schwarze Moleskin mit dem abgegriffenen Gummiband. Lukas' Magen zog sich zusammen. »Jonas, das gehört nicht dir. Das ist Emilias Skizzenbuch.« »Ich weiß«, sagte Jonas und sah ihn nun direkt an. Sein Blick war nicht wütend, sondern eher nachdenklich, fast schon ein wenig enttäuscht. »Es lag auf dem Couchtisch. Ich wollte eigentlich nur Platz für mein Handy machen. Da ist es heruntergefallen und es ist aufgegangen.« Lukas trat näher. Er sah das aufgeschlagene Buch. Es war keine einfache Skizze eines Gebäudes oder einer Landschaft. Es war eine coole Zeichnung von ihm, Lukas, wie er am Steuer des Wagens saß, das Profil scharf gegen das Fenster gezeichnet, der Blick konzentriert auf die Straße gerichtet. Auf der nächsten Seite Lukas, wie er lachte, und auf der darauffolgenden Lukas im Profil auf der Veranda, das Mondlicht nur als feine weiße Linie an seiner Wange angedeutet. Die Zeichnungen waren voller Intimität. Jede Linie verriet, dass die Künstlerin ihn nicht nur flüchtig skizziert, sondern studiert hatte. »Das sind verdammt gute Zeichnungen, Lukas«, sagte Jonas leise. »Sie hat einen Blick für Details, besonders für deine Details.« Lukas schwieg. Er wusste nicht, welche Lüge jetzt noch funktionieren würde. »Jonas, ich...« »Wie lange geht das schon?«, unterbrach ihn Jonas. Er schob das Buch ein Stück weg, als wäre es Beweismaterial in einem Prozess. »Wir hängen jeden Tag zusammen ab. Wir teilen uns alles. Und mein bester Freund erzählt mir nicht, dass er die Cousine von Sophie datet?« »Wir daten nicht«, sagte Lukas. Und es klang selbst in seinen eigenen Ohren schwach. »Es ist neu und kompliziert.« »Neu?« Jonas lachte trocken. »Die Zeichnungen hier drin sind nicht neu. Die sind über Wochen entstanden. Die Schattierung bei deinem Kiefer, das macht man nicht an einem Nachmittag zwischen zwei Vorlesungen.« In diesem Moment öffnete sich die Tür zum Flur. Emilia kam herein, noch im Schlafanzug, die Haare wild verwuschelt. Sie stoppte sofort, als sie die Szene sah. Lukas mit bleichem Gesicht, Jonas mit verschreckten Armen und dazu ihr offenes Skizzenbuch zwischen ihnen. »Oh«, hauchte sie, die Farbe wich aus ihrem Gesicht. »Oh, trifft es ziemlich gut«, sagte Jonas. Er stand auf. »Keine Sorge, Ich werde Sophie nicht sagen. Noch nicht. Aber Lukas legte seinem besten Freund eine Hand auf die Schulter und drückte kurz zu. Du schuldest mir eine verdammt gute Erklärung. Und vielleicht ein paar Runden Bier, wenn wir wieder in der Stadt sind. Jonas schnappte sich seine Kaffeetasse und verließ den Raum, wobei er Emilia im Türrahmen noch ein kurzes, fast respektvolles Nicken schenkte. Zurück blieb eine bleierne Stille. Emilia trat langsam zum Tisch und schloss das Buch mit einem sanften Plopp.
Es tut mir leid, flüsterte sie. Ich hätte es wegräumen sollen.
Lukas trat zu ihr und nahm ihre Hände in seine. Sie waren eiskalt.
Es ist okay. Jonas ist okay. Er wird uns nicht verraten.
Es geht nicht nur um Jonas, sagte sie und sah ihn verzweifelt an. Es wird realer, Lukas. Jedes Mal, wenn es jemand erfährt, wird es weniger ein Geheimnis zwischen uns und mehr eine Sache, die kaputt gehen kann.
Lukas zog sie in seine Arme und hielt sie einfach nur fest.
Er spürte ihr Herz gegen seine Brust klopfen. Draußen vor dem Fenster begann die Sonne über dem Atlantik aufzugehen und tauchte alles in ein goldenes, trügerisches Licht.
»Lass uns am Strand gehen«, sagte er in ihr Haar, »bevor die anderen aufwachen. Nur wir zwei.«
Kapitel 7 Rührei mit Beigeschmack. Der Geruch von frisch geröstetem Toast und gebratenem Speck füllte das helle Wohnzimmer. Sophie war in ihrem Element. Sie hatte den Tisch gedeckt, als ging es um ein Fotoshooting für ein Lifestyle-Magazin. Servietten aus Leinen, frische Beeren und ein großer Krug Orangensaft. Kaffee für die Überlebenden der gestrigen Nacht, rief sie fröhlich, als Lukas und Emilia fast gleichzeitig aus verschiedenen Richtungen in die Küche traten. Lukas versuchte, so neutral wie möglich auszusehen. Er griff nach der Kaffeekanne, doch seine Hand zitterte ganz leicht. Jonas saß bereits am Tischende, die Zeitung vor dem Gesicht, doch Lukas wusste, dass er nicht las. Er beobachtete.
»Gut geschlafen, Lukas?«, fragte Jonas, ohne hinter der Zeitung aufzutauchen.
»Oder war die Nacht unruhig?«
Lukas erstarrte kurz.
»Ging so.
Der Wind war laut.«
»Ach ja, der Wind«, murmelte Jonas und klappte die Zeitung zusammen.
Sein Grinsen war so breit, dass es verschmerzte.
»Oder waren es die Wellenbrecher?
Die sollen ja nachts besonders aktiv sein.«
Mara verschluckte sich prompt an ihrem Kaffee und begann heftig zu husten. Sophie sah irritiert von ihrer Pfanne auf.
»Wellenbrecher? Wovon redest du, Jonas?«
»Privatunterricht in Architektur«, sagte Jonas und zwinkerte Lukas zu. »Lukas hat Emilia gestern Nacht draußen Nachhilfe gegeben.
Sehr engagiert, unser Professor.«
Emilia starrte konzentriert auf ihr Müsli, als wäre es die Anordnung der Blaubeeren, eine hochkomplexe mathematische Gleichung. Die Luft im Raum schien plötzlich dicker zu werden.
»Ich wusste gar nicht, dass du dich für Kunstarchitektur interessierst, Em«, sagte Sophie und schob eine Platte mit Rührei in die Mitte.
Sie sah ihre Cousine forschend an.
»Du hast doch gestern Abend kaum ein Wort gesagt.«
»Ich wollte nur den Kopf freikriegen«, antwortete Emilia leise.
»Klar«, schaltete sie sich Mara ein, die sich wieder gefangen hatte. Sie versuchte verzweifelt, das Thema zu wechseln. »Sophie, das Ei ist fantastisch!«
»Hast du da Trüffelöl herangemacht?«
»Ein bisschen«,
antwortete Sophie, doch ihr Blick blieb an Lukas hängen.
»Lukas, du bist so still. Hast du Kopfschmerzen vom Wein? Oder hast du zu viel nachgedacht?«
»Vielleicht war es nur ein neues Projekt in meinem Kopf«, stichelte Jonas weiter.
Er lehnte sich zurück und verschränkte die Arme.
»Ich habe heute Morgen ein paar Skizzen gesehen. Wirklich beeindruckend. Man sieht sofort, wenn jemand mit Leidenschaft bei der Sache ist.«
Lukas spürte direkt, wie ihm die Hitze in den Nacken stieg. Er sah Jonas fest in die Augen. Ein stummes Flehen, endlich aufzuhören. Doch Jonas genoss seine Machtposition sichtlich.
Es war keine Bösartigkeit. Es war dieses typische Kumpelding, das in dieser Situation völlig deplatziert war.
Skizzen? Fragte Sophie. Ihr Tonfall wurde schärfer.
Lukas, hast du gezeichnet?
Nein, sagte Lukas schnell. Emilia hat ein paar Entwürfe gemacht.
Zeigst du sie uns nachher, Em? Bat Sophie. Ich würde gerne sehen, was dich hier inspiriert.
Vielleicht später, sagte Emilia. Und ihre Stimme klang jetzt brüchig. Sie sind noch nicht fertig.
Ein unangenehmes Schweigen legte sich über den Tisch. Das Klappern der Gabel auf dem Porzellan klang wie Hammerschläge.
Sophie sah zwischen Lukas und Emilia hin und her. Sie war nicht dumm. Sie spürte, dass die Fäden der Gruppe nicht mehr so verliefen, wie sie es geplant hatte.
»Ist irgendetwas, das ich wissen sollte?« fragte Sophie plötzlich und legte ihre Gabel ab.
Ihr Blick war jetzt glasklar und autoritär, die typische Sophie-Art, die keine Widerredete duldete. Jonas wollte gerade den Mund aufmachen, vermutlich für einen weiteren Spider-Ding-Kommentar, als Lukas den Tisch unterbrach.
»Sophie, wir wollen später noch zum Leuchtturm, oder?« fragte er laut.
»Wir sollten los, bevor es gleich anfängt zu regnen.«
»Es regnet nicht, Lukas«, sagte Sophie kühl.
»Der Himmel ist strahlend blau.«
Sie sah ihn an, dann Emilia. Es war der Moment, in dem das Kartenhaus fast zusammengebrochen wäre. Doch dann geschah etwas Unerwartetes.
Kapitel 8. Der rettende Krach.
Sophie wartete. Sie hatte die Arme vor der Brust verschränkt und ihr Blick bohrte sich abwechselnd in Lukas und Emilia.
Jonas öffnete bereits den Mund, ein schelmisches Funkeln in den Augen bereit, den finalen Hinweis auf die Kreativnacht zu geben.
»Also, wenn ihr es nicht sagt, dann sag ich es einfach«, begann Jonas. In diesem Moment passierte es. Ein ohrenbetäubendes Klirren und ein dumpfer Schlag kam aus der Ecke des Wohnzimmers. Alle fuhren herum.
Jonas sündhaft teure Soundanlage, die er am Vorabend auf einen Stapel wackeliger Bildbände über maritime Architektur platziert hatte, war vorn herübergekippt.
Eine der massiven Boxen war direkt auf den Parkettboden gekracht, während die andere unschön gegen die Vitrine geschlagen war.
Ein tiefes Reißen im Holz und das Splittern von Glas füllten den Raum.
»Nein!« schrie Jonas.
Der spöttische Ausdruck in seinem Gesicht war augenblicklich verschwunden.
Er sprang so hastig auf, dass sein Stuhl nach hinten umkippte.
»Meine Anlagen! Die Membranen!«
Die Anspannung am Tisch verpuffte in einer Sekunde. Sophie, die eben noch die Rolle der strengen Feuerspezialistin innehatte, sprang ebenfalls auf.
»Jonas, die Vitrine! Das ist das Erbstück meines Onkels! Scheiß auf die Vitrine! Hast du gesehen, wie die Box aufgekommen ist?« rief Jonas verzweifelt. Er kniete auf dem Boden und untersuchte das teure Equipment, als wäre es ein verletztes Haustier.
Mara nutzte das Chaos sofort. Sie warf Lukas und Emilia einen vielsagenden Blick zu, ein deutliches »Das war eure letzte Warnung« und stand dann ebenfalls auf, um zu helfen.
»Beruhigt euch alle mal. Jonas, fass nichts an. Du machst es nur noch schlimmer. Sophie, hol ein Besen für das Glas.«
Lukas und Emilia saßen für ein paar Sekunden allein am Tisch, während die anderen drei lautstark um die zerstörte Vitrine und die ramponierte Technik stritten.
»Gott sei Dank«, flüsterte Emilia. Ihr Atem ging schnell.
»Wir können es nicht mehr lange geheim halten, Em«, raunte Lukas ihr zu.
Er beobachtete Lukas, der kurz davor war, wegen einer Delle im Gehäuse in Tränen auszubrechen.
»Jonas wird nicht ewig die Klappe halten, auch wenn er jetzt abgelenkt ist. Und Sophie?
Sie weiß, dass da was ist. Sie hat es gerochen.«
Emilia nickte langsam. Sie griff unter dem Tisch nach seiner Hand und drückte sie fest.
Dieses Mal war es kein heimliches Flirten, sondern ein gegenseitiges Festhalten.
»Ich weiß, aber nicht jetzt. Nicht, während Sie sich über das kaputte Glas streiten. Wir brauchen einen Moment, in dem wir die Kontrolle haben.«
»Lukas, Emilia, helft mal!«
rief Sophie rüber.
Sie sah gestresst aus. Die perfekte Fassade des Happens-Frühstücks war endgültig dahin.
Lukas, du bist Architekt. Schau dir mal an, ob wir die Tür der Vitrine wieder einhängen können.
Lukas stand auf und ließ Emilias Hand los. Er fühlte sich, als hätte er gerade eine Hinrichtung überlebt, nur um auf unbestimmte Zeit begnadigt zu werden. Den restlichen Vormittag verbrachten sie mit Aufräumen. Die Stimmung war vollkommen gedrückt, aber auf eine andere Weise. Jonas traute um seine Bässe, Sophie sorgte sich um die Kaution für das Haus und Mara versuchte einfach nur die Wogen zu glätten. Gegen Mittag, als das Glas weggeräumt und die Stimmung sich halbwegs stabilisiert hatte, trat Sophie auf die Veranda, wo Lukas gerade versuchte, das verbogene Scharnier der Vitrine zu richten.
Lukas, sagte sie leise, ich hielt inne.
Ja?
Ich mag es nicht, wenn in meiner Gruppe Geheimnisse existieren, sagte sie, ohne ihn anzusehen. Sie starrte hinaus aufs Meer. Wir sind seit Jahren befreundet. Wir haben alles geteilt. Wenn sich etwas verändert, dann sag es mir einfach. Ich bin nicht aus Glas. Ich zerbreche nicht so leicht wie diese Vitrine.
Lukas schluckte. Er sah sie an und wollte gerade ansetzen, die Wahrheit zu sagen, als Mara nach draußen kam.
Leute, wir fahren zum Leuchtturm, jetzt. Wir brauchen alle mal einen Tapetenwechsel von diesem Haus.
Sophie nickte kurz, warf Lukas noch einen letzten, unergründlichen Blick zu und ging nach drin, um ihre Tasche zu holen.
Kapitel 9. Das Echo des Campus. Die Fahrt zum Montauk Point Lighthouse verlief in einer seltsamen, fast klinischen Stille. Lukas saß am Steuer, Sophie neben ihm.
Sie starrte stur aus dem Fenster und tippte ununterbrochen auf dem Handy herum.
Hinten saßen Emilia, Mara und ein sichtlich geknickter Jonas, der seine Kopfhörer auf hatte, um das Fehlen seiner Bassboxen zu kompensieren.
Als sie den Parkplatz am Fuße des berühmten Leuchtturms erreichten, peitschte der Wind noch stärker als an der Hütte. Die Luft war dick von der Gischt des Atlantiks.
»Okay, Leute«, sagte Sophie, als sie ausstiegen, und ihre Stimme hatte wieder diesen organisatorischen Unterton. »Wir machen das obligatorische Gruppenfoto, schauen uns das Museum an und dann suchen wir uns ein Restaurant für das Abendessen. Ich will heute keine Katastrophen mehr.«
Sie stiegen den schmalen Pfad hinauf, der sich um die Klippen wand. Lukas hielt sich etwas zurück, in der Hoffnung, ein paar Worte mit Emilia wechseln zu können. Doch sie blieb dicht bei Mara. Das Risiko, dass Sophie sie beobachtete, war einfach zu groß. Oben auf dem Plateau, direkt unter dem riesigen weiß-roten Turm, drängten sich einige Touristen. Lukas genoss den Blick auf die unendliche Weite des Ozeans, als er plötzlich eine Stimme hörte, die so gar nicht in diese Kulisse passte.
»Lukas, Emilia, was zur Hölle macht ihr denn hier am Ende der Welt?«
Lukas erstarrte. Er kannte diese Stimme. Er drehte sich langsam um und sah Mark, einen Kommiliton aus seinem Architekturjahrgang, der mit einer Kamera um den Hals und einem breiten Grinsen auf sie zukam. Mark war der Typ Mensch, der alles wusste, alles kommentierte und absolut kein Taktgefühl besaß.
»Mark«, stammelte Mark, »was machst du denn hier?«
»Wochenendtrip mit meiner Freundin«, sagte Mark und deutete vage auf eine junge Frau, die weiter hinten Postkarten kaufte.
Er sah Lukas an, dann Emilia, und sein Grinsen wurde noch breiter.
»Na, habt ihr euer kleines Versteckbier von der Uni in die Hamptons verlegt?«
Sophie, die gerade dabei war, ihre Kamera für das Gruppenfoto einzustellen, hielt inne.
Mara und Jonas traten näher.
»Versteckspiel?«,
fragte Sophie mit einer gefährlich ruhigen Stimme. Mark, völlig blind für diese explosive Stimmung in der Gruppe, lachte laut auf.
»Na komm schon, Lukas!
Ihr seid doch das Tuschelthema Nummer 1 im Studio. Seit ihr vor 3 Wochen zusammen aus dem Blue Note gestolpert seid,
und versucht habe, in der U-Bahn nicht aufzufallen.
Ich bitte dich.
Die ganze Fakultät wettet darauf, wann ihr es offiziell macht. Es war, als hätte jemand die Zeit angehalten. Das Rauschen des Meeres schien zu verstummen. Lukas spürte, wie das Blut aus seinem Gesicht wich. Er wagte es nicht, Emilia anzusehen. 3 Wochen, wiederholte Sophie. Sie legte die Kamera ganz langsam auf die Steinmauer. Ihr Blick war nicht mehr wütend, er war verletzt. Das Blue Note. Warte mal, das war der Abend, an dem du mir gesagt hast, du müsstest für die Statikprüfung büffeln, Lukas. Sophie, ich... begann Lukas, doch Mark unterbrach ihn schon wieder, immer noch ohne zu merken, was er gerade angerichtet hatte. Oh, wusste der Rest der Gang das noch nicht? Ups. Max holt die Schultern hoch, wirkt aber eher belustigt, als er knirscht. Naja, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Schönes Wochenende noch, ihr zwei. Wir sehen uns in der Vorlesung am Montag. Er ging weiter, pfiff ein Liedchen und ließ eine Gruppe zurück, die in den Trümmern ihrer Freundschaft stand. Sophie sah Emilia an. 3 Wochen! Du hast 3 Wochen lang mit mir gefrühstückt, über deine einsamen Abende geredet und mir direkt ins Gesicht gelogen? Sof, bitte, wir wollten es dir sagen, flüsterte Emilia flehend. Tränen traten in ihre Augen. Wann? Schrie Sophie jetzt fast. Wenn ihr verheiratet seid? Wenn ihr merkt, dass die Cousine und der beste Freund eigentlich gar keine Lust mehr auf den Rest der Gruppe haben?
Jonas nahm jetzt die Kopfhörer ab. Sein Gesicht war ernst. Er sah Lukas an, dann Sophie.
Ich wusste es seit heute Morgen, gestattete er leise. Aber ich dachte, Lukas würde es mir selbst sagen, wenn er bereit ist.
Toll, lachte Sophie bitter. Jeder weiß es, sogar Marc von der Uni weiß es. Nur ich, die Person, die diesen ganzen Trip geplant hat, war die Idiotin im Raum.
Sie drehte sich um und rannte fast den Pfad zurück zum Parkplatz hinunter.
Sophie!
Rief Mara und wollte ihr folgen, hielt dann aber inne und sah Lukas an.
Das war's dann wohl mit der Atmosphäre. Lukas, ihr solltet das klären. Und zwar jetzt.
Kapitel 10 Gischt und Geständnisse. Der Wind am Montauk Point war hier unerbittlich. Er zerrte an Lukas' Jacke, während er über den unebenen Pfad rannte. Sophie war schnell, getrieben von einer Mischung aus Enttäuschung, die ihr Adrenalin verlief. Er holte sie erst kurz vor dem Parkplatz ein, an einem Aussichtspunkt, der etwas abseits des Hauptweges lag.
Sophie! Bleib stehen, bitte,
rief er gegen die Brandung an. Sie wirbelte herum, ihr Gesicht war gerötet, ihre Augen schimmerten feucht, aber ihr Blick war hart.
Was willst du, Lukas?
Willst du mir jetzt erklären, dass Marc gelogen hat? Oder dass du und Emilia eigentlich nur ein Architekturprojekt im Blue Nord besprochen habt?
Lukas blieb ein paar Schritte vor ihr stehen und hob abwehrend die Hände.
Nein, keine Lügen mehr.
Mark hat recht. Alles, was er gesagt hat, stimmt.
Sophie lachte trocken auf. Ein kurzes, hölzernes Geräusch.
3 Wochen?
Warum, Lukas? Ich bin deine beste Freundin. Wir haben uns durch das erste Semester geprügelt. Wir haben zusammen geweint, als Jonas fast exmatrikuliert worden wäre. Warum konntest du mir nicht einfach sagen, hey, ich mag Emilia.
Weil ich Angst hatte, platzte es aus ihm heraus.
Er trat einen Schritt näher.
Ich hatte Angst, genau das hier kaputt zu machen. Wir sind eine Einheit, Sof. Du bist die Mitte von allem. Wenn ich dir sage, dass ich etwas mit deiner Cousine anfange, verändert das alles. Die Gruppendynamik, die Wochenenden, unsere Abenden.
Es verändert nichts, wenn man ehrlich ist, schrie sie zurück. Was alles kaputt gemacht hat, ist das Gefühl, dass ich euch nicht mehr kenne, dass ihr euch hinter meinem Rücken über mich lustig macht, während ich versuche, alles perfekt zu organisieren.
Wir haben uns nie über dich lustig gemacht, sagte Lukas leise.
Die Wut war aus seiner Stimme gewichen. Übrig blieb nur Erschöpfung. Wir haben uns gefühlt wie 2 Kriminelle. Jedes Mal, wenn wir uns im Café getroffen haben, haben wir uns umgesehen, ob du irgendwo bist. Nicht, weil wir dich nicht dabei haben wollten, sondern weil wir diesen kleinen Moment für uns brauchten, bevor die Welt davon erfährt. Sophie sah ihn lange an. Der Wind peitschte eine Strähne ihres Haares quer über ihr Gesicht, aber sie strich sie nicht weg. Liebst du sie? Diese Frage traf Lukas unvorbereitet. Er dachte an die Zeichnung im Skizzenbuch, an das Gefühl ihrer Hand auf der Veranda, an das leise Lachen in der Bibliothek. Ich weiß es noch nicht, gestand er ehrlich. Aber ich weiß, dass ich seit Monaten an nichts anderes mehr denken kann. Und ich weiß, dass es mir leid tut, dass ich dich belogen habe. Das war feige. Das hast du nicht verdient. Sophie atmete tief ein und sah hinunter aufs Meer. Die Wellen brachen sich mit Gewalt an den dunklen Felsen unter ihnen. Das Problem ist nicht, dass ihr zusammen seid, Lukas. Das Problem ist, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss aufpassen, was ich sage. Dass die Gruppe nicht mehr der sichere Ort ist, der sie mal war. Aber wir können es wieder dazu machen, sagte er vorsichtig. Aber dafür musst du uns verzeihen. In diesem Moment tauchte Emilia oben am Pfad auf. Sie stand dort, völlig verloren im Wind, und beobachtete die beiden von Weitem. Sophie sah sie an, dann sah sie Lukas an. Ich verzeih dir nicht heute, sagte Sophie hart, aber ihre Stimme zitterte. Und wahrscheinlich auch nicht morgen. Aber wir fahren jetzt in die Hütte zurück und ihr werdet mir heute Abend beim Essen haarklein erzählen, wie das alles angefangen hat. Kein Detail wird ausgelassen. Wenn ihr mich schon ausschließt, dann will ich jetzt wenigstens die ganze Geschichte hören. Es war kein Friedensangebot, aber es war ein Waffenstillstand. Lukas nickte. Abgemacht. Als sie zurück zum Auto ging, war die Luft zwischen ihnen immer noch geladen, aber das bleierne Schweigen war einer seltsamen, nervösen Erwartung gewichen. Lukas sah zu Emilia, die ihm einen fragenden Blick zuwarf. Er nickte ihr kaum merklich zu. Kapitel 11. Die Spannung. Bevor sie die Schwelle zum Haus überschritten, an dem Jonas bereits mit einer Tüte voller Takeaway-Food und einer trotzigen Miene wartete, hielt Lukas Emilia am Arm fest. Er lenkte sie hinter die Ecke der Veranda in den schmalen Windschatten des Hauses. Dort war das Tosen des Meeres nur noch ein gedämpftes Grollen.
»Warte mal kurz«, flüsterte er.
Emilia blieb stehen. Ihr Gesicht war blass, die Nasenspitze vom Wind gerötet und ihre Augen wirkten erschöpft von der emotionalen Achterbahn der letzten Stunde.
»Lukas, wir sollten rein. Sophie wartet. Wenn wir jetzt noch länger wegbleiben, denkt sie, wir planen die nächste Verschwörung.«
»Lass sie kurz warten«, sagte er und trat so nah an sie heran, dass er die Kälte spüren konnte, die von ihrer Jacke abstrahlte. Er nahm ihr Gesicht in beide Hände.
»Hast du gehört, was ich gesagt habe?«
Sie nickte langsam.
»Dass du an nichts anderes mehr denken kannst.« »Jetzt ist es raus, Anne. Kein Verstecken mehr in der Bibliothek, kein weggeschobenes Skizzenbuch. Mark hat uns einen Gefallen getan, auch wenn er ein Idiot ist.« Er fuhr mit dem Daumen über ihre Wange. »Wir sind jetzt Lukas und Emilia, nicht mehr nur die zwei aus der Lerngruppe.«
Ein kleines, zaghaftes Lächeln stahl sich auf ihre Lippen, das erste Lächeln seit dem Vorfall am Leuchtturm.
»Es fühlt sich beängstigend an, aber auch leichter, als ob wir endlich wieder richtig atmen können.«
»Mir geht's genauso«, gestand er.
»Ich habe mich so darauf konzentriert, die Gruppe nicht zu sprengen, dass ich fast vergessen habe, wie sehr ich das hier eigentlich will.«
Er beugte sich vor und küsste sie. Dieses Mal war es kein vorsichtiger Test wie am Vorabend und kein verzweifeltes Festhalten wie im Streit am Nachmittag. Es war ein ruhiger, tiefer Kuss, der ein Versprechen in sich trug. Es war die Anerkennung, dass sie nun gemeinsam durch den Sturm gehen würden, den sie selbst entfacht haben.
»Bist du bereit für das Verhör?«, fragte er, als sie sich voneinander lösten.
Emilia atmete tief durch und rückte ihren Pullover zurecht. Sophie wird mich fertig machen. Sie wird wissen wollen, wann genau im Blue Note wir beschlossen haben, sie anzulügen. Dann sagen wir ihr die Wahrheit, sagte Lukas und nahm ihre Hand. Er verschränkte seine Finger fest mit ihren. Dass wir nicht beschlossen haben, sie anzulügen, sondern dass wir einfach nicht aufhören konnten, uns anzusehen. Sie drückte seine Hand fest.
Okay, gehen wir in die Löwengrube.
Als sie gemeinsam durch die Tür traten, immer noch Hand in Hand, wurde es im Wohnzimmer schlagartig still. Sophie saß am Tisch, ein Glas Wein vor sich, den Blick fest auf die Tür gerichtet. Jonas und Marie tauschten einen schnellen Blick aus. Lukas ließ Emilias Hand nicht los. Er zog einen Stuhl für sie heraus und setzte sich dann direkt daneben. Es war das erste Mal an diesem Wochenende, dass sie sich nicht strategisch im Raum verteilt hatten.
Also, sagte Sophie und nippte langsam an ihrem Wein.
Ihr Blick wanderte zu ihren verschränkten Händen auf den Tisch. Fangen wir ganz vorne an. Wer von euch hat wen zuerst in der Bibliothek angestarrt?
Kapitel 12.
Das Verhör. Das Abendessen fühlte sich an wie eine Mischung aus einer Zeugenbefragung und einer Therapiesitzung. Auf dem Tisch dampften die Reste der Pizza, die Jonas lieblos aus dem Kartons auf Teller geschoben hatte, aber niemand hatte wirklich Hunger.
Also, es war der Dienstag vor den Semesterferien, begann Lukas, während er mit dem Rand seines Weinglases spielte.
Wir saßen alle in Joe's Coffee. Sophie, du hast dich über die Hausarbeit in Barockarchitektur aufgeregt.
Sophie zog die Stirn kraus.
Na, ich erinnere mich. Ich war kurz davor, mein MacBook aus dem Fenster zu werfen.
Und weiter?
Du bist aufgestanden, um Servietten zu holen, übernahm Emilia leise. Sie sah Sophie nicht direkt an, sondern starrte auf ihre gefalteten Hände. Lukas und ich saßen uns gegenüber. Unsere Füße haben sich unter dem Tisch berührt. Es war kein Versehen. Wir haben uns einfach nur angesehen und in dem Moment, ich weiß nicht, es war, als ob der ganze Lärm im Café plötzlich stumm geschaltet wurde.
Und während ich Servietten holte, habt ihr beschlossen, eine geheime Allianz zu gründen? Fragte Sophie trocken, aber der scharfe Unterton in ihrer Stimme war einem neugierigen Interesse geweckt.
Nein, schüttelte Lukas den Kopf, wir haben gar nichts beschlossen. Das war das Problem. Wir haben danach noch 2 Stunden so getan, als wäre nichts. Aber als wir alle zur U-Bahn gegangen sind, Emilia eine Station früher ausgestiegen ist, bin ich hier gefolgt.
Das Blue Note, murmelte Jonas und grinste plötzlich wieder.
Lukas, du alter Fuchs! Du hast mir erzählt, du wärst in der Bibliothek eingeschlafen.
Ich bin ja auch fast eingeschlafen, gab Lukas zu.
Aber nur, weil Emilia und ich bis 4 Uhr morgens über die Frage gestritten haben, ob ein Kuss nach dem 3. oder nach dem 10. Treffen besser ist.
Und? Fragte Mara mit einem frechen Funkel in den Augen.
Wann war er?
Lukas und Emilia sahen sich an.
Nach dem 1.,
sagten sie wie aus einem Mund.
Mara prustete in ihren Wein und selbst Sophie konnte sich ein schmales Lächeln nicht verkneifen.
Die Anspannung im Raum begann nachzugehen, Schicht für Schicht, wie der Nebel draußen über den Dünen. Später am Abend, als Jonas und Lukas versuchten, die ramponierte Vitrine mit Klebeband und gutem Zuwehen zu stabilisieren und Mara im Wohnzimmer eingenickt war, standen Sophie und Emilia gemeinsam in der Küche. Das warme Licht der Dunstabzugshaube war die einzige Lichtquelle. Das Klappern des Geschirrs war das einzige Geräusch, bis Sophie das Handtuch weglegte.
Du hättest das mir sagen können, Em, sagte Sophie, ohne den Blick von der Spüle zu wenden.
Ich bin deine Cousine.
Ich bin diejenige, die dich in diese Gruppe geholt hat, als du neu in New York warst.
Emilia trat neben sie.
Ich weiß. Und genau deshalb hatte ich ja solche Angst. Ich wollte nicht diejenige sein, die alles kompliziert macht. Du hast diese Gruppe wie eine Familie aufgebaut, Sof. Ich dachte, wenn ich mit Lukas... Also, wenn das schief geht, verliere ich nicht nur ihn, sondern auch dich und Mara und Jonas.
Sophie drehte sich um. Ihre Augen waren nicht mehr hart.
Du bist doch meine Familie, Emilia. Lukas ist hier ein Bruder für mich.
Ja, klar, es ist verdammt nervig, dass ich die Letzte war, der es erfahren hat. Und ja, ich werde wahrscheinlich auch noch eine Weile Witze darüber machen, wie ihr euch im Blue Note versteckt habt.
Sie hielt inne und nahm Emilias Hand. Aber ich will, dass du glücklich bist. Und wenn Lukas derjenige ist, der dich dazu bringt, dein Skizzenbuch mit etwas anderem als nur gotischem Kathedralen zu füllen, dann kann ich damit leben.
Emilia spürte, wie eine Träne über ihre Wange rollte. Sie lehnte ihren Kopf gegen Sophies Schulter.
Danke.
Es tut mir leid, Sof.
Schon gut, murmelte Sophie und strich ihr über das Haar. Aber wehe, er bricht dir das Herz. Dann muss er sich einen neuen Architekturbuddy suchen, denn Jonas und ihn werden ihn aus der Gruppe werfen.
Emilia lachte leise durch ihre Tränen durch.
Ich glaube, davor hatte er mehr Angst als vor allem anderen.
Als sie zurück ins Wohnzimmer kamen, sahen sie Lukas, der auf dem Teppich saß und mit Jonas über die Statik des Hauses fachsimpelte. Lukas hob den Kopf, als er Emilia sah. Ihr Blick traf sich. Ein kurzes, tiefes Verstehen. Das Geheimnis war weg. Die Angst war weg. Was blieb, war die Gewissheit, dass dieses Wochenende in Happens kein Ende, sondern der eigentliche Anfang war.
Kapitel 13: Goldstaub und Versprechen. Die Welt bestand nur aus Nuancen von Blau und Gold, als Lukas die Augen öffnete. Das Licht in der Hütte war noch weich. Und neben ihm atmete Jonas tief und gleichmäßig. Ein friedlicher Kontrast zu den emotionalen Beben des Vortags. Lukas schlich sich aus dem Zimmer, seine Schritte lautlos auf dem hellen Holz. Draußen auf der Veranda stand Emilia bereits. Sie trug einen dicken Strickpullover über einen Schlafanzug und starrte auf den Horizont, wo die Sonne gerade dabei war, das Wasser in flüssiges Gold zu verwandeln.
»Konntest du auch nicht schlafen?«, fragte er leise. Sie drehte sich um. Ihr Gesicht leuchtete im ersten Tageslicht.
»Ich wollte diesen Moment einfach nicht verpassen. Der erste Morgen, an dem wir uns nicht mehr verstecken müssen.«
Lukas trat hinter sie und legte seine Arme um ihre Taille. Er spürte die Kühle des Windes auf seinem Gesicht und die Wärme ihres Körpers durch den Pullover.
Es fühlt sich irgendwie anders an, oder?
Als hätte jemand den Kontrastregler hochgedreht.
Ja, flüsterte sie und lehnte ihren Kopf an seine Brust. In New York wird es laut werden. Die Uni, die anderen Studenten, magst dumme Sprüche.
Weißt du was, sollen sie reden, sagte Lukas bestimmt.
Er küsste sie sanft auf den Scheitel. Solange wir wissen, was wir haben, wenn es im Café zu laut wird, gehen wir eben wieder um die Ecke, in die Bibliothek.
Vielleicht setzt du uns diesmal einfach in die Mitte, sagte sie mit einem schelmischen Funkeln in den Augen. Ganz offiziell.
Sie standen dort, bis die Sonne vollständig über dem Meer stand. Ein stilles Versprechen zwischen ihnen, das stärker war als jeder Highway-Asphalt, der sie bald wieder von der Küste trennen würde.
Kapitel 14: Der letzte Toast. 2 Stunden später herrschte in der Hütte das typische Abreisechaos. Taschen wurden gepackt, Kühlboxen geleert und Jonas suchte verzweifelt nach seinem Ladekabel, das er definitiv auf den Kaminsitz gelegt hatte. Doch
Bevor sie die Tür endgültig hinter sich zogen, versammelten sie sich noch einmal am Küchentisch. Sophie hatte aus den letzten Resten, ein paar Eiern, einer halben Avocado und etwas trockenem Brot, ein improvisiertes Abschiedsfrühstück gezaubert. »Okay, Truppe«, sagte Sophie und hob ihr Glas mit Orangensaft. Ihre Augen waren zwar noch ein wenig müde, aber das Lächeln war echt. Dieses Wochenende war, sagen wir mal, ereignisreich. Die Vitrine ist kaputt, die Boxen haben Dellen und mein Weltbild über meine ach so herrlichen Freunde wurde erschüttert. »Hey«, warf Jonas ein, während er sich ein Stück Toast in den Mund schob. »Aber«, fuhr Sophie fort und sah Lukas und Emilia direkt an. Es war auch das erste Mal seit langem, dass wir wirklich ehrlich zueinander waren. Vielleicht brauchten wir diesen Knall. Also, auf das Überleben der Hamptons, auf neue Paare und darauf, dass wir in der Stadt niemals, und ich meine niemals, wieder so lange lügen. Auf uns, rief Mara und stieß mit allen an. Das Lachen, das folgte, war befreit. Die Schwere des Vorabends war verflogen, ersetzt durch die vertraute Dynamik einer Gruppe, die zwar einen Riss bekommen hatte, aber dadurch nur stabiler zusammengewachsen war. Epilog: Manhattan Lights. 3 Monate später. Der Herbst hatte New York fest im Griff. Die Blätter im Central Park waren leuchtend rot und die Studenten der Columbia University hetzten mit hochgeschlagenen Kragen zwischen den Vorlesungen hin und her. In Joe's Coffee war es wie immer überfüllt. Jonas und Mara besetzten bereits den großen Stammtisch am Fenster. Jonas tippte wild auf seinem Laptop. Sein neues Architekturprojekt war eine Hymne an das Licht, wie er es nannte, während Mara in einem dicken Gesetzestext blätterte. »Da sind sie ja«, sagte Mara ohne aufzusehen, als die Türglocke bimmelte. Lukas und Emilia traten herein. Sie lachten über etwas, das Lukas gerade erzählt hatte. Er hielt ihre Hand ganz selbstverständlich, während sie sich durch die Menge zu ihrem Tisch durchschlugen. »Ihr seid spät dran«, bemerkte Sophie, die gerade mit 4 Bechern Kaffee vom Tresen kam. Sie stellte einen vor Emilia und einen vor Lukas ab. »Na, wieder in der Bibliothek festgesteckt?« »Tatsächlich haben wir gearbeitet«, grinste Lukas und zog Emilia näher an sich. »Emilia hat die Illustrationen für meinen Entwurf fertiggestellt.« »Zack her«, forderte Jonas und klappte seinen Laptop zu. Emilia öffnete ihr legendäres Skizzenbuch. Aber es war nicht mehr das alte, abgegriffene Moleskin aus den Hamptons, sondern ein neues, größeres. Doch als sie die Seiten umblättete, sah man zwischen den präzisen architektonischen Linien von Lukas' Entwürfen immer wieder kleine, intime Skizzen. Lukas, wie er einen Kaffee trank, Lukas' Hand auf einem Plan. Die Gruppe beugte sich über das Buch. In diesem Moment, mitten im lärmenden Herzen von Manhattan, war sie wieder da. Die Atmosphäre. Aber diesmal war sie nicht künstlich erzeugt durch einen Kamin oder Strandblick. Nein, sie war echt. Lukas sah über den Tisch in die Gesichter seiner Freunde und dann zu Emilia, die ihn mit diesem warmen, wissenden Blick ansah. Das Wochenende in den Hamptons war längst vorbei, aber das, was dort begonnen hatte, war gerade erst dabei, seine volle Pracht zu entfalten. »Und?«, fragte Mara grinsend. »Was machen wir nächstes Wochenende?« »Keine Hamptons, bitte. Mein Herz. Ich brauche Ruhe.« »Ich kenne eine kleine Bar in Brooklyn«, sagte Emilia und zwinkerte Lukas zu. »Das Blue Note soll auch sehr schön sein, wenn man nichts zu verstecken hat.« Das Gelächter der 5 Freunde übertönte das Zischen der Kaffeemaschine und verlor sich in der unendlichen Energie der Stadt. Ende. Das war Salz unter der Haut, der Liebesroman des Jahres von Jan Kleinresing in Zusammenarbeit mit der KI. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao.